Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich führe wie immer durch diese Episode. So viel Führung brauchen wir aber gar nicht, weil wir haben ein Zwiegespräch heute. Und zwar geht es um das Thema, ist Tuning am Mountainbike heute noch sinnvoll? Dazu habe ich den Lukas Hoffmann, unseren Online-Redakteur, Tester, Testredakteur und CC-Racer der Redaktion eingeladen. Hallo Luki.
Moin moin zusammen, hi.
Ja, und ich möchte eigentlich so ein bisschen mit einer kleinen Geschichte anfangen, einer kleinen Anekdote, um das
Sehr
Thema
schön. Ich Tuning. Ich bin schon gespannt.
Du bist schon gespannt, ja,
so großartig. Du erzählst immer tolle Geschichten, deswegen.
Es begab sich zu einer Zeit, lange vor unserer aktuellen Zeitrechnung, also so ungefähr vor 3 Jahren, dass ein Freund von mir, der früher sehr ambitionierter Mountainbiker war, es immer noch ist, aber immer das Thema Tuning für ihn irgendwie eine tolle Sache war. Der hat sich tagelang, Wochen, monatelang mit dem Thema beschäftigt, was für einen Steuersatz kaufe ich mir. Und der kam eines Tages zu mir und meinte, Tuning ist heutzutage einfach gar nicht mehr sinnvoll, weil die Räder sind alles Einbauküchen. Und was er damit meinte, das diskutieren wir heute. Ist es wirklich so, dass die Räder heutzutage alles Einbauküchen sind oder kann man tatsächlich noch sinnvoll Hand anlegen? Einbauküchen meint in dem Fall natürlich, man kann nichts mehr austauschen und ohne einen funktionalen Nachteil zu haben. Ich würde da in Teilen zustimmen, in anderen Teilen auch widersprechen. Luki, wie siehst du das?
Erstmal vorweg, ich finde Tuning oder generell erstmal einen Schritt zurück. Unser Sport ist damit gesegnet, dass man ja einfach viel sich auch ums Material Gedanken machen kann und man irgendwie eine ganz, ganz spezielle Beziehung zu seinem eigenen Rad hat, sein persönliches Schätzchen sozusagen. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß, dort kleine Teile zu verändern, Sachen umzubauen, auch irgendwie zu personalisieren. Oh Gott, was für ein tolles Wort. und das ist halt einfach, finde ich, das macht so den Mountainbike-Sport aus. Und deswegen wäre es irgendwie schade, wenn man nicht mehr tunen könnte oder wenn wir heute zu dem Entschluss kommen, dass Tuning nicht mal sinnvoll ist. So viel schon mal vorweg zu der Einbauküchen-Nummer, würde ich tatsächlich sagen, ja. Das ist in den letzten Jahren tatsächlich schwieriger geworden ist. Woran liegt das? Erstmal Punkt 1, dass es viele, viele Standards mittlerweile gibt. Also in verschiedensten Bereichen, sei es Nabenbreite oder spezielle Steuersätze, das war jetzt gerade dein Beispiel, Innenlagerstandards, das ist fast jeder Hersteller mittlerweile so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht und dass dann viele Teile, so Universalteile, einfach gar nicht mehr ans Rad passen oder, wie du schon gesagt hast, man irgendwie einen Nachteil hat. Und das macht es natürlich alles ein bisschen schwieriger, ne?
Also Nachteile so, ich meine, wenn man sich jetzt der Kollege, der dieses schöne Zitat fallen gelassen hat, der kommt auch so aus der Zeit, wo man sich einen Rahmen gekauft hat und das Rad komplett aufgebaut hat. Ich komme ja auch so ein bisschen aus der Zeit. Ich habe auch tatsächlich mir noch nie, ja doch einmal habe ich mir ein Rad von der Stange gekauft, das war dann aber auch das Letzte. Ich habe ansonsten immer einen Rahmen als Basis genommen und die Teile selbst hinzugefügt und die Frage ist ja eigentlich, woher kommt das? Also warum haben auf einmal alle Mountainbike-Hersteller angefangen, Steuersätze zu integrieren? Ist das eine rein optische Geschichte? Ich persönlich halte es immer noch nicht für sinnvoll, eine Lagerschale in das Carbon des Rahmens zu legen. Das finde ich irgendwie, also irgendwie ist das nicht vertrauenerweckend für mich. Ich weiß auch nicht warum. Aber früher hattest du halt 1/8 Zoll Maß, da konntest du irgendwie in einem bunten Katalog mit zig Eloxal-Teilen oder Komponenten konntest du auswählen, welchen Steuersatz verpasse ich denn meinem Schätzchen, nachdem er jetzt irgendwie 5 oder 10 Jahre gehalten hat. Da hat man sich regelrecht drauf gefreut, dieses Teil dann auch auszusuchen und zu gucken, passt das und was kann ich mir leisten, was gönne ich mir jetzt. Das ist heutzutage ein Steuersatz, den siehst du ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Das ist ja, irgendwie so ein schwarzer Ring, so ein Streifen, den man seitlich, wenn man das Rad so anguckt, so ein bisschen erkennen kann. Hersteller haben schon Schwierigkeiten, den Namen auf die Kappe zu schreiben. Früher war das so ein bisschen so wie der Ehering am Finger. Das war irgendwie so Chris King Steuersatz, war einfach geil. Punkt.
Ja. Ja, es ist ja auch irgendwie immer noch, aber es steht halt nicht mehr so im Fokus, ne, klar. Also um der Frage auf den Grund zu gehen, warum machen die Hersteller das? Ich glaube, dass wir einfach in den letzten, ich sage einfach mal 10 Jahren, halt im Mountainbike-Markt extrem viele Innovationen gesehen haben und dass jeder Hersteller für sich so ein bisschen probiert hat, sich von der Masse abzuheben und Dinge halt anders zu machen. Um jetzt mal irgendwie Beispiele bei mir aus dem Cross-Country-Bereich zu nennen, keine Ahnung, dass aktuelle Scott Spark hat jetzt so einen voll integrierte Monocoque-Lenker-Vorbau-Sache, also dass der Vorbau und Lenker quasi ein Teil ist. Das Spark ist natürlich ein Extrembeispiel, da werden auch die Züge komplett integriert. Wenn du dir da jetzt vorstellst, keine Ahnung, ich will nicht diese Synchros-Lenker-Vorbau-Kombi fahren, sondern will irgendeinen leichten anderen Carbon-Lenker fahren mit einer individuellen Vorbaulänge, dann machst du, sage ich mal, dieses Gesamtkunstwerk dieses Rades, wo alles aufeinander abgestimmt ist, ja sogar vom Steuersatz die Dekore beziehungsweise die Adapter oben, dann machst du dieses Kunststück, sage ich mal, oder dieses Kunstwerk, was aus einem Guss optisch aussieht, halt total kaputt, wenn du da andere Bauteile ranbaust. Oder dass Dinge auch nicht zueinander passen. Zum Beispiel, wahrscheinlich wird sich jeder irgendwo schon mal gesehen haben, die ikonische Lefty-Federgabel, die ja nur auf einer Seite Stand- und Tauchrohr hat, wo manche Leute gehässig immer sagen, hey, da fehlt was auf der Seite. Ja, wenn man so eine Speziallösung hat und sich so von der Masse abheben möchte, dann braucht man natürlich auch eine Spezialnarbe und kann da nicht einen normalen Laufradsatz dran montieren. Das sind halt alles so Sachen, wenn man irgendwo sich abheben will und eine Speziallösung haben will, dann zahlt man da halt meistens auch einen Preis für. Und das wird dann für Tuning oder für Nachrüsten oder für Sachen umbauen schnell echt zu einem kleinen Kampf. Also wie du schon gesagt hast, wenn man sich heutzutage ein Rad aufbauen will, dann findet man mindestens 2 bis 3 Fallstricke oder man bestellt sich mal irgendwo, weil man hier das Maß irgendwie falsch im Kopf hatte von seinem Rahmen oder da die Speziallösung so nicht passt, wie man sich vorgestellt hat. Das sind ja echt die wildesten Sachen. Teilweise kannst du dich auch auf Standards nicht verlassen. Also jetzt zum Beispiel, das habe ich neulich gehört, es gibt manche Hinterbauten im Cross-Country-Bereich, wo von manchen Herstellern die Bremszange hinten nicht montierbar ist, weil die zu breit für den Hinterbau ist. Oder halt auch irgendwie sagst, ja, das ist von der Industrie dann teilweise auch wild, wenn dann so am Limit konzipiert wird, dass du dich auf Dinge, die auf dem Papier passen müssten und du dann dich schön in deine Werkstatt zurückziehst und sagst, oh, jetzt baue ich meine neue zusammengesparte Bremse endlich ein und stellst dann fest, ah, da ist ja gar kein Platz für da, obwohl es auf dem Papier passt. Das ist dann halt auch frustrierend, ne?
Ja, es ist so, also ich möchte jetzt nicht zu philosophisch werden, aber es ist so ein bisschen so, das Gefühl bekommt man, dass früher man so eher die Möglichkeit hatte, du hast ja gerade von Kunstwerk gesprochen, ne? Das Rad, das fertige Rad des Herstellers ist ein Kunstwerk aus einem Guss. Früher hatte man selbst eher den Farbkasten vor der Nase und konnte sich sein Kunstwerk machen. Heutzutage ist es stärker so, dass man ein fertiges Bild kauft, habe ich den Eindruck.
Ja, das stimmt schon, genau. Und es ist ja irgendwie auch alles aufeinander abgestimmt. Und was noch dazu kommt, das sage ich jetzt einfach mal als Kind der 90er, ich war ja leider in den Anfangszeiten des Mountainbikesports noch nicht so dabei oder bin noch mit der Blechtrommel um Weihnachtsbaum gelaufen, dass sich das auch so verdichtet hat, dass die meisten großen Hersteller ja mittlerweile auch nicht mehr nur noch einen Rahmen herstellen, sondern dieses Gesamtbild ja auch zusammenzeichnen. Also keine Ahnung, die stellen dann die Laufräder selber her, die kümmern sich um die Komponenten wie Lenker, Vorbau, Sattelstütze, teilweise auch noch Reifen und Co., dass du halt sagst, dass die natürlich auch Interesse daran haben, dass die ihre eigenen Bauteile verbauen. Das hat natürlich auch Gründe, weil dann müssen sie diese Komponenten nicht dazu kaufen und haben eine größere Marge in dem Rad und verdienen mehr Geld. Aber dass die mittlerweile so aufeinander abgestimmt sind, dass es echt schwer fällt, dann andere Sachen anzubauen, wie eben mein Beispiel am Spark.
Wobei man natürlich auch, also absolut richtig, ja, wobei man natürlich auch sagen darf, Laufräder bauen tun ja die allerwenigsten selbst. Ne? Also da steht dann der Name des Herstellers drauf, aber oft ist das ein großer Hersteller aus der Schweiz, der das macht.
Genau, zumindest die Narben. Also die Felgen
zumindest sind die oft Narben, noch,
ja. Machen sie dann irgendwie selber. Also können wir ja ruhig beim Namen nennen, jetzt Bontrager oder Roval. Mhm. Giant macht es auch viel, dass sie die Felgen selber konzipieren, aber sich dann in der Narbentechnik auf die T-Swiss verlassen. Wir nennen es jetzt einfach hier beim Namen, genau. ja, aber das sind halt, finde ich, so Beispiele, wo man halt sieht, dass die Hersteller immer mehr dazu übergehen, dass du halt dieses Gesamtkunstwerk kaufst und dass es dann tatsächlich schwierig wird, dort selber noch Sachen zu tunen. Wobei man, finde ich, auch sagen muss, also früher hatte ich öfter mal das Gefühl, dass man an den Rädern auch wirklich noch Sachen verändern musste. Und heute kommt es mir oft an Rädern so vor, dass, sage ich mal, die Produktmanager, die ja an den Rädern dafür zuständig sind, wie wird dieses Rad ausgestattet, also welcher Reifen kommt da drauf, wie lang ist der Vorbau in der Rahmengröße M, wie lang ist der Vorbau in der Rahmengröße XL, dass das mittlerweile auf so einem hohen Niveau funktioniert, dass die Produktmanager da wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also ich habe selten als Radtester noch irgendwie, mal so Ausfälle, wo ich sage, boah, die Vorbaulänge passt ja überhaupt nicht. Mhm. Oder diesen Reifen hätte ich hier auf gar keinen Fall ab Werk draufgezogen. Mhm. Dass man, finde ich, auch sagen muss, so dieses Tuning verlangen, vielleicht bin ich auch ruhiger geworden, aber das habe ich immer seltener an Komplettbikes oder ich habe es seltener, als ich es früher so vor 10 Jahren hatte, wo ich irgendwie gefühlt ein Komplettrad gekauft habe und das, nachdem es sich auf den Shop nach Hause gebracht habe, erstmal auseinandergerupft habe, weil mir die Hälfte der Komponenten da nicht gefasst hat.
Ja, stimme ich vollkommen zu. Also die Branche und die Industrie, der Standard hat sich brutal entwickelt, auch natürlich seit 2000 oder den 90ern sowieso. Ich habe ja eher so Ende 90, Anfang 2000 mit Mountainbiken angefangen. Seitdem hat sich irrsinnig viel getan und ist vollkommen korrekt. Die Räder sind heute wesentlich harmonischer. Sie sind aber auch viel spezifischer, ne?
Ja, klar.
Also früher konntest du einen Dämpfer kaufen, den einbauen. Irgendwann kam dann Luft. Und heutzutage heißt es ja, muss man mit dem Shimming aufpassen und der Tune und dann hast du noch verschiedene Montagestandards.
Genau, früher. Ja. Das ist ja Wahnsinn teilweise. Also gerade bei Dämpfereinbaumaßen, da hat ja gefühlt auch jeder Hersteller seine eigene Technologie, seine eigene Länge. Dann kommt es ja auch nochmal drauf an, ob der Hinterbau für Coil, also für Steilfederdämpfer oder für Luftfederdämpfer optimiert würde. Also eigentlich gerade bei Dämpfern, da kannst du ja gar nichts mehr verändern.
Deshalb fange ich mit dem Thema auch so ein bisschen an, weil es so ein bisschen als das schwarze Loch des Tunings gilt, dass man da halt sagen kann, okay,
ich bin da auch der dabei
drin ist und oder vergiss es. Wobei es natürlich auch Hersteller gibt, die Rahmen auch für Coil freigeben. Da müsste man mal tatsächlich untersuchen, wie gut funktioniert das.
Ja.
Was ist gut, was ist schlechtes Funktionieren? Ich werde das mal ausprobieren, hab's auch schon ausprobiert und tatsächlich kommt es stark auf den Dämpfer an.
Ja.
Also es gibt Dämpfer, die kannst du so umfangreich einstellen, die Cane Creek Serie zum Beispiel, also die Double Barrel Geschichten, da kriegst du eigentlich jedes Tune mit simuliert und kannst einen Stahlfeder ansprechen haben. Was ich immer noch bevorzuge, das wissen wahrscheinlich die Zuhörer mittlerweile auch, dass ich da so eine leicht gekringelte Leidenschaft habe, die aus Stahl besteht. Aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich so das schwierigste Teil.
Ja, aber da sind wir ja schon am Punkt. Also das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber wenn wir zwei als Mountainbike-Redakteure, die den ganzen Tag nichts anderes eigentlich machen, um sich damit zu beschäftigen, was es für Teile gibt, wenn wir das teilweise schon nicht durchsteigen, wie soll man das als normaler Fahrer quasi überhaupt hinbekommen? Also das finde ich ja schon so krass, wenn die Industrie dann an dem Punkt ist, dass du überall Spezialmaß und Spezialwissen auch brauchst, dann ist es ja auch ein klares Zeichen, dass Tuning da vielleicht auch nicht vorgesehen und nicht erwünscht ist.
Also ich würde ja tatsächlich glauben, dass wir, du hast es gerade schon gesagt, dass wir als Mountainbike-Redakteure eher in einer Art Bubble leben und der Fahrer, die Fahrerin da draußen jetzt nicht einfach mal 800 € in die Hand nimmt und den Dämpfer austauscht, aber vielleicht von jemand anderem irgendwie hört, boah, Stahlfeder ist total toll, probier das doch mal aus. Und dann was mal ausprobiert und dann feststellt, wieso schreiben die alle, funktioniert nicht. Ich finde das super.
Ja.
Und vielleicht würden wir dann dieses Rad irgendwann, wenn wir es in die Finger bekämen, sagen, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. und derjenige wird sagen, nö, ich bin damit aber happy.
Ja.
Also damit möchte ich eigentlich sagen, dass das, was auch die Industrie sagt, was geht und was nicht geht, auch immer eine sehr, ja, eine sehr spitze Aussage ist in Bezug darauf, dass man ja auch sagen muss, was auch generell fürs Thema Bike-Industrie gilt, dass sich sehr viel Profi-Rennsport in die breite Masse dadurch fortgepflanzt hat in den letzten Jahren. Bestes Beispiel ist sowas Wartungsunfreudiges wie das Pressfit-Innenlager. Aber es geht halt darum, die Räder haben sich immer mehr, ja, immer spitzer und immer spezialisierter geworden, sind diese Räder. Und ich glaube, dass der, das sagen wir ja auch ganz offen, um den Unterschied in den Spezialisierungen herauszufahren, muss man eigentlich schon jede Woche auf einem anderen Rad sitzen, so wie wir das als Tester tun. Mhm. Ansonsten, und ich glaube, in dem Moment, wo du hingehst und sagst, ja, die Mountainbike hat das Rad super getestet, ich kaufe mir das, du setzt dich drauf, denkst du, boah, ist ja völlig anders als mein Rad, und nach 2 Wochen wirst du dieses Rad wahrscheinlich lieben, weil du dich einfach dran gewöhnt hast, und diesen Unterschied zu einem anderen Rad, der ist dann nur noch marginal.
Ne? Ja, genau.
Also,
und was du auch schon gesagt hast, Tuning ist, finde ich, auch ein unheimlich individuelles Thema. Also nur weil man jetzt sagt, hey, der Reifen ist vielleicht der beste getestete, heißt das ja jetzt auch nicht, dass man da immer 100% sagen kann, da kommt jede Person mit klar. Ich finde, das macht ja auch irgendwie den Spaß aus, dass man sich beim Tuning oft auch an Teilen einfach mal ausprobieren kann. Gerade Reifen sind da natürlich ein relativ dankbares Thema, weil man die ja doch mal öfter wechseln muss und das preislich noch überschaubar ist. Bei einer Federgabel irgendwie, bei so einem Invest, wird es natürlich dann schon ein bisschen wilder, und wenn man sich da vertut oder nicht mit happy ist, tut es natürlich mehr weh. Aber das, finde ich, ist auch gerade so das Schöne, dass man sich ausprobiert und dann irgendwann mit ein bisschen Erfahrung ja dann auch relativ gut weiß, hey, weiß ich, dieser Reifen ist extrem gut für mich, dann probiere ich mal einen aus, der etwa ein ähnliches Profil hat oder vielleicht den gleichen Hersteller, mit denen komme ich gut klar. Das macht, finde ich, ja auch extrem viel Spaß, sich da ja auch so ein bisschen wie ein Bike-Tester dann auch zu fühlen und einfach mal auszuprobieren, wo man da einfach hinkommt, ne? Also, was so das Ideale ist. Also deswegen Bike-Tuning. Ich muss jetzt wieder ein bisschen nostalgisch werden, aber ich erinnere mich so an meine ersten Tage zurück, wo man irgendwie vom Taschengeld sich Teile zusammengespart hat und die dann ausprobiert hat. Und ja, das ist einfach eine unheimlich spannende Zeit und macht extrem viel Spaß. Ja.
Genau, also ich bin der Meinung auch, dass der Reifen ja so ein total dankbares, in Anführungsstrichen, Tuning-Thema ist. Einfach weil er günstig zu kaufen ist, und das sagen wir ja auch im Mountainbike-Magazin und als Tester ganz offen, der Reifen ist das Teil, wo du den größten Effekt an deinem Rad hast in Sachen Veränderung. Vielleicht auch Gewicht, wenn du dir eine richtig schwere Walze irgendwie kaufst. Aber man kann mit sehr wenig Geld einen riesigen Unterschied provozieren und aus seinem Rad. Aus einem All-Mountain kannst du mit einem anderen Reifen ein Enduro machen, das muss man einfach
genau, relativ oder klar kannst so du auch sagen, aus einem Cross-Country-Rad echt einen guten Abfahrer machen, wenn du halt ja mehr Profil drauf setzt. Also klar, das ist das Teil, was den Bodenkontakt herstellt, und nicht umsonst machen die ganzen Profiteams da einen riesen Bohai drum, welche Reifenbreite, was für Inserts, tubeless, nicht tubeless, der Reifen besser und ja, deswegen, das ist auch zu Recht so, und deswegen schreckt er nicht vor zurück, das auch mal auszuprobieren, vielleicht sich auch mal mit Absicht an eine andere Kategorie, du hast es schon gesagt, ranzuwagen, also vielleicht auch mal auf dem All-Mountain vielleicht ein bisschen schweren Enduro-Reifen draufzuziehen, wenn man vorhat, keine Ahnung, Wochenende in einem eher alpineren Geläuf zu verbringen. Das kann man einfach alles mal machen. Mhm. Ihr werdet sehen, das ist ein riesig großer Effekt.
Das ist ein echter Augenöffner. Also ich habe tatsächlich einen Freund von mir, der gesagt hat, er traut sich nicht, Kurven richtig zu fahren, also richtig Schräglage, weil er immer wegrutscht, habe ich ihm einfach mal den Wild Rocker von Michelin Gumm-X-Mischung, unheimlich klebriges Zeug.
Du kannst ja vertikal fast die Wand mit hochfahren, das Ding ist irre.
Ganz genau, ich habe ihm nämlich gesagt, wenn du willst, kann ich dir mal einen Reifen geben, aber da fährst du wie auf Schienen, aber der rollt auch wie ein Sack Nüsse, also
genau, gar du kommst den Berg nicht hoch, aber schnell runter.
Aber super runter, und der hat den Ausbilder halt auch gesagt, ey, absolut Bombe, ich hätte nie gedacht, dass ein Reifen so einen Wahnsinnsunterschied machen kann. Er hat ihn dann tatsächlich fürs Runterfahren behalten.
Das wechselt war auch, der dann oben am Tray-Eingang immer? Oder
wie das würde ich tatsächlich auch sagen, das ist für unsere Zuhörer auch, glaube ich, ein super Tipp, wenn man sich mit dem Thema Tuning noch gar nicht beschäftigt hat, mit einem Reifen mal anfangen. Ein Reifen für Touren, für Schotter, für trockene Bedingungen und dann mal einen anschaffen für von mir aus jetzt nicht unbedingt shutteln, aber für meinetwegen eine Alpenurlaub, wo man sagt, ich fahre hier 3, 4, 5 Touren, ich trete lange hoch und dann mal sich die Performance angucken, wenn man runterfährt. Das ist halt einfach schon echt eine andere Welt. Und wenn man dann im Urlaub ist, dann hat man es auch nicht so eilig, man hat den Tag Zeit irgendwie. Das würde ich schon mal einfach so als Tipp geben. Ich finde das irgendwie...
Ja,
auf jeden Fall. Geschichte.
Ja, und es gibt ja so, so viele Teile am Rad, wo du doch einen großen Effekt hast. Was tatsächlich am interessantesten ist und was ich auch immer wieder predige, wir kriegen in letzter Zeit tatsächlich viel Leserpost von euch, wo nachgefragt wird, hey, ich habe jetzt ein E-Mountainbike gekauft, was so 25 Kilo wiegt und bin selber auch eher so Gewichtsklasse 100 Kilo, aber mir ist die Bremse einfach zu schwach. Oder was ich jetzt neulich auch hatte, mein Nachbar hat mich gefragt, hey, der hat da immer einen Kinderanhänger hinter seinem E-Bike, und er meinte, boah, wenn er hier ins Tal rollt, dann schiebt das irgendwann so und es würde so stinken. Und dann sagst du, ja, aber das sind auch Teile, wo du mit Tuning schon so viel erreichst. Mal als Beispiel, wenn du etwa von einer 180er Bremsscheibe, also im Durchmesser, auf 200 gehst, sind das schon 22% mehr Bremskraft oder beziehungsweise mehr Power, die dann generiert wird. Und ich meine, so eine Bremsscheibe auswechseln ist relativ schnell gemacht. Klar, da müssen dann auch die Adapter passen. Aber durch solche Sachen dann echt auch mal einen Effekt zu sehen. Also ich als Cross-Country-Racer hatte jetzt neulich mal den Unterschied zwischen 160, 160 und 180, 180. Und also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, auch wenn es nur 20% sind. Und mit du solchen
aber Tipps, auch nur 65 Kilo.
Genau, ja, da hat die Bremse auch relativ leichtes Spiel. Aber das sind ja alles so Dinge, die man auch mal angehen kann, oder vor allen Dingen auch verschiedene Bremsbeläge, organisch oder gesintert, da auch mal einen Unterschied rauszufahren. Das sind alles, also gut, eine neue Bremsscheibe kostet schon ein bisschen mehr Geld, aber Bremsbeläge sind ja eh irgendwann fällig, dann einfach mal so einen kleinen Test zu machen und zu sagen, so, jetzt kaufe ich mal nicht die gesinterten, die da ab Werk drauf waren, sondern jetzt probiere ich mal organische aus, wenn das euer Hersteller denn dann anbietet, manche machen nur das eine und manche nur das andere. Dann wirklich mal diesen Effekt zu haben. Vielleicht stellt man dann auch fest, so nach 300 Kilometern, boah, das ist nichts für mich.
Das Gequietsche geht mir auf den Keks.
Genau, kann ja auch sein. Aber dann hat man es halt wenigstens mal probiert. Und oft sind solche Sachen oder solche Wagnisse, sage ich mal, auch echt oft ein Augenöffner, wo man sagt so, boah, ich bin seit 3 Jahren immer die Belege gefahren, die waren doch totaler Mist. Ich komme viel besser mit organisch klar. Kann ja auch sein.
Wie ist es denn im Cross-Country-Bereich, was Laufradgewichte angeht? Muss man da, also beschleunigte Masse, wissen wir ja, ist halt einfach die sich beim Vortrieb am stärksten bemerkbar macht.
Das ist wirklich der größte Effekt.
Rotierende Masse, Entschuldigung.
Nicht rotierende Masse, genau. Also das ist tatsächlich auch so der Tuning-Tipp Nummer 1, den wir immer nennen, wenn man sagt, hey, keine Ahnung, ich habe mir jetzt ein Rad gekauft für, ich sage einfach mal, solide 2000 Euro, ist schon viel Geld, aber irgendwie will ich jetzt den nächsten Step gehen. Was ist denn so mein Tuning-Teil Nummer 1, wo sollte ich mit anfangen? Und klar kann man da in vielen kleinen Invest drehen, was wir jetzt auch schon gesagt haben, die jetzt nicht so super teuer sind, aber wenn man, ich sag mal, 500, 600 Euro übrig hat oder unterm Kopfkissen gefunden hat, dann würde ich tatsächlich immer als Nummer 1 empfehlen, fang mit Laufrädern an, weil du hast es schon angesprochen, rotierende Masse, das ist einfach ein Bauteil, was du immer in Schwung hältst und was am meisten Kraft dann quasi erfordert, wenn das ein bisschen schwerer ist. Und da dann im Cross-Country-Bereich auf leichtere Reifen und vor allen Dingen einen leichteren Laufradsatz mit leichteren Felgen zu gehen. Also die Felgen sind da besonders wichtig, weil die ganz außen liegen. Die Narbe ist erstmal zu vernachlässigen. Das ist natürlich ein Rieseneffekt. Da machen schon 200 Gramm an der Felge einen Unterschied wie Tag und Nacht. Das werdet ihr spätestens im ersten Sprint merken.
Würde ich tatsächlich, ich spreche jetzt mal ein bisschen für das Thema All Mountain Enduro, würde ich für den Bereich tatsächlich auch voll unterschreiben mit der Einschränkung. Ich würde in dem Bereich nicht am Reifen sparen, sondern nur am Laufrad. Was das Ganze nochmal ein bisschen, also den Grammersparnis pro investiertem Euro-Schnitt nochmal ein bisschen drückt, leider. Also ich fahre auch im All-Mountain-Enduro-Einsatz leichte Laufräder, weil ich meine Touren selbst hochtrete. Und das macht sich da schon wirklich bezahlt. Wo ich wirklich nicht keine Kompromisse eingehe, ist beim Vorderreifen. Da nehme ich ein breites, stabiles, klebriges Modell. Und hinten fahre ich gerne was Schmaleres mit härterer Gummimischung und weniger Profil, weil was der Hinterreifen macht, das interessiert mich in der Regel nicht so sehr.
Der kommt ja eh hinterher, ne?
Der kommt eh mit, der hat keine andere Wahl. Dementsprechend ist das nicht so wichtig, aber bei mir spielt sich die ganze Musik eigentlich vorne ab.
Deshalb. Ja, das würde ich aber auch auf jeden Fall sagen. Also dann lieber bei den Reifen, weil die halt auch, wir haben es schon gesagt, einfach das wichtigste Tuning oder vielleicht sogar Bauteil am Rad sind. Und dann vielleicht auf eine eher stressfreiere, pannensichere Nummer zu gehen. Und vielleicht auch, wenn man nicht dieses ganze Wechselgehassel haben will, vielleicht dann das doch etwas gröbere Profil nimmt, wo man vielleicht ein bisschen übermotorisiert, sage ich mal, unterwegs ist, wenn es trockene Verhältnisse hat, aber wo man irgendwie auch im Bikeurlaub, wenn es dann doch mal einen Tag regnen sollte, was im Urlaub ja auch mal vorkommen kann, dann nicht anfängt, da irgendwelche Reifen zu wechseln, weil man gesagt, oh, das ist mir jetzt zu wenig Profil. Nee, bin ich voll bei dir. Mit einem Mysterium können wir, glaube ich, auch noch ein bisschen aufräumen, wenn wir so in der 700, 800 Euro Klasse sind. Carbon ist nicht immer besser und Carbon ist auch nicht immer leichter als Aluminium.
Das weil stimmt.
Gefühlt alle um mich rum reden immer davon, sich einen neuen Carbon-Laufradsatz kaufen zu wollen und nennen mir dann ihr Budget, wie gesagt, so 700, 800 Euro, wo ich dann sage, ja, aber hast du schon mal nach Alu geguckt? Das ist gewichtsmäßig fast das Gleiche, 50 Gramm, da können wir jetzt mal können wir mal drüber hinwegsehen. Und ja, du hast letztendlich mehr oder weniger das Gleiche und bist nochmal budgetmäßig weiter drunter. Also gerade für meine Cross-Country-Racer da draußen, schaut da vielleicht, ob es unbedingt Carbon sein muss, auch wenn es natürlich immer ein bisschen Prestige ist.
Ja. Wie sieht's? Ich meine, klar, Cross-Country ist ein großes Gewichtstuning-Thema. Da war jetzt ja gerade so die Frage war jetzt noch eigentlich, auf die du nicht so richtig eingegangen bist. Wie viel musst du heutzutage noch bei einem Cross-Country-Rad, was man serienmäßig kauft, wie oft hast du da das Gefühl, da kann man mit einem anderen Laufrad wirklich was rausholen? Oder sind die schon so leicht, dass man da eigentlich nicht mehr nachkaufen muss? Ich meine, klar, nachkaufen müssen ist ein subjektiver Wert. Wenn man echter Weight-Weenie, also ein wirklicher Gewichtsfetischist ist, dann wird man versuchen, auch noch die letzten 10 Gramm irgendwo rauszukratzen. Aber was würdest du sagen, wie ist da so dir das Level im Cross-Country-Bereich, was Gewichte angeht?
Also da gibt es tatsächlich schon sehr, sehr gute Laufräder, die auch in, ich sag mal, eher günstigeren, es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, was ist günstig, was ist teuer, aber ich sag mal so, der typische Cross-Country-Racer, der jetzt irgendwie auch mal ein Rennen fahren will, ich glaube, für den wird dieses Gewichtstuning auch erst spannend. Wenn man, sag ich mal, ja, eigentlich darauf aus ist, schnell durch den Wald zu fahren und mal keine Ahnung, zu einer Hütte hochzufahren, dann ist, glaube ich, Gewichtstuning gar nicht so sehr im Fokus. Also ich würde jetzt mal die steile These aufstellen, dass die ganzen Weight Weenies irgendwie auch ja im Wettkampfmodus gerne unterwegs sind und auch gerne mal ein Rennen fahren. Und dann wird es für die natürlich interessant und die haben wahrscheinlich dann auch ein bisschen teurere Räder, genau. Und tatsächlich sind da ab Werk schon immer ganz gute und ordentliche Laufräder verbaut. Also leichter geht es natürlich immer. Ich glaube, ich würde da eher ein bisschen danach gehen, wie ich dieses Rad einsetze. Also wenn ich jetzt nicht so der Trail-Junkie schlechthin bin, sondern halt viel Marathons fahre, eher untechnisch, also nicht viel Trailgehalt oder vor allen Dingen auch so den typischen Alpenmarathon, wo man lange bergauf fährt, dann ist es natürlich sinnvoll, nochmal deutlich mehr auf Leichtbau zu gehen. Aber wenn ich dann doch jemand bin, der ja vor allen Dingen es bergab gerne mal krachen lässt oder vielleicht auch schon neuartige Race-Footies fährt, wo schon eine Dropper-Post drin ist, die vielleicht sogar ein bisschen mehr Hub haben, dann würde ich, glaube ich, eher auf Stabilität als auf Leichtbau gehen, weil es bringt dir ja nichts, wenn du irgendwie ja die leichtesten Laufräder da am Anstieg fährst, aber du fährst irgendwie dir sofort die sofort in Dutt, weil du bergab es so laufen lassen hast, dass du dann doch ein bisschen zu flott unterwegs warst.
Einen Dutt?
In Dutt gefahren, sag ich
Was
mal, wenn
heißt
was
das?
kaputt ist,
Ach so.
kaputt fahren. Ja, das sieht man tatsächlich auch die Entwicklung so im Mountainbike World Cup, die natürlich extrem technische Strecken fahren. Aber wenn man sich jetzt mal ein Rad von einem Nino Schurter anguckt, da ist nicht alles auf Leichtbau optimiert. Im Gegenteil, das ist eher auf Verlässlichkeit. Muss man jetzt natürlich mit ein bisschen mit dem Augenzwinkern sagen, weil der aktuell gerade viel Pech hat beim Cape Epic Etappenrennen und irgendwie gefühlt jeden Tag einmal platt fährt.
Okay.
Aber so im normalen Renneinsatz im Cross Country hat der fast nie Probleme. Und der fährt ein Rad, was ich schätze jetzt mal so um die 10,7 Kilo wiegen wird. Da kriegt der typische Cross-Country-Racer fast schon vor Angst ein Zucken, weil da eigentlich immer eine Nummer unter 10 stehen muss.
Okay.
Also da geht es halt so ein bisschen weg von, die Räder werden allgemein schwerer. Aber ja, es ist keine klare Hop- oder Top-Empfehlung von mir, sorry, aber da würde ich, glaube ich, eher ein bisschen drauf gucken, was so euer Einsatzzweck ist.
Ja, ich meine, im All-Mountain-Enduro-Bereich sieht es ja ein bisschen anders aus. Da steht eigentlich vorne immer eine Eins. Also da steht vorne immer eine Eins, Punkt,
Ja,
nicht
Punkt.
eigentlich. Und da steht auch ganz oft eine Vier,
Ja.
also eine 14 plus irgendwas. Da ist es natürlich, also wenn wir da über das Thema, soll ich mir eine leichte Kassette kaufen, reden, könnte man meinen, das sei Quatsch. Ich halte das überhaupt nicht für Quatsch. Also für mich als All-Mountain, ich nenne mich jetzt mal All-Mountain-Fahrer, ich fahre zwar wahrscheinlich ein Enduro mit All-Mountain-Spec, also nochmal auf leicht getrimmt, aber für mich ist es auch, gilt deshalb auch so die uralte Regel, jedes Gramm zählt, weil letzten Endes, wenn ich eine schwerere Gabel, Kurbel, Kassette, Cockpit, Sattel, whatever fahre, wird das Rad in Summe halt trotzdem schwerer. Und aktuell fahre ich zum Beispiel so eine Tuning-Kassette, sage ich jetzt mal, von Gabaruk. Das ist ein kleiner Hersteller, aber da die zeigen halt auch, das hat sich stark entwickelt bei denen. Früher war das mit dem Schalten dann noch so ein bisschen schwierig. Mittlerweile funktioniert die wirklich super. Und da kann man an der Kassette auch mal, da kann man echte 100, ich gucke jetzt mal gerade, 135 Gramm sparen. So,
Ich glaube, das ist schon mal ein
135
Wort. Das ist
Gramm.
an anderen Teilen halt teurer. Man muss sich ja auch echt immer überlegen, bei manchen Sachen zahlt man für 9 bis, keine Ahnung, 20 Gramm extrem viel Geld. Und an manchen Stellen kannst du locker mal 100 Kilo abziehen, 100 Kilo, 100 Gramm, Entschuldigung. Und da hast du quasi 10 Euro in der Hand genommen. Also das kommt halt auch immer drauf an, ne? Also wo wir es eben noch vom Laufrad hatten, so ein Tubeless-Setup. Oder den TPU-Schlauch, der noch mal leichter ist. Das ist ja so ein neues Thermoplastmaterial, was deutlich leichter als Butyl ist und teilweise sogar deutlich leichter als ein Schluck Tubeless-Milch. Also auf meinem Marathonrad fahre ich zum Beispiel auch TPU-Schläuche. Das ist natürlich deutlich kostengünstiger als für, keine Ahnung, 400 Euro eine neue Kassette zu kaufen, was ja schon mal passieren kann, um da 100 Gramm zu sparen.
Ja, Gewichtstuning ist ja eigentlich so, damit hat es ja auch so ein bisschen angefangen und ganz früher halt noch Stabilitätstuning, ne? Aber ja, aktuell sind halt die Komponenten so stabil, dass man eigentlich nur noch Gewichtstuning ja, eben, machen
die kann. Die sind so stabil und deswegen so schwer. Und
die funktionieren halt auch so gut. Ja, aber ja, wie du sagst, genau, so schwer. Wenn ich ein Enduro heute aufbaue, dann ist da in der Regel eine 38er-Gabel dran. Ja. Wenn ich dann da anfange mit Carbonkurbeln, dann guckt der eine schräg, der andere denkt sich, okay, der will ein dickes Rad, was trotzdem leicht ist.
Ja, man, es gibt halt, finde ich, aber auch Effekte, wo es deutlicher ist. Also zum Beispiel, wir hatten es ja schon von Laufrädern, rotierender Masse, genau das gleiche Spiel hast du ja eigentlich bei der Kurbelbewegung auch. Also wenn du da weniger beschleunigen musst mit deinen Füßen, weil sich das Ding ja nun mal permanent dreht im Idealfall, ist es da natürlich schon nicht doof, eine Carbonkurbel zu nehmen. Aber auch da muss man die Gewichte halt überprüfen. Wenn du da halt irgendwie zu einer echt gut gemachten Alukurbel, keine Ahnung, deine 30 Gramm sparst, aber da irgendwie 200 Euro in eine Waagschale werfen musst, von Kurbel zu Kurbel, dann hast du da halt irgendwie auch nichts gewonnen, ne?
Ich muss an dieser Stelle einfach mal nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern einfach, weil ich es geil finde, mal ein bisschen Werbung für den Shop r2-bike.com machen.
Ja, das ist der Weightweenie-Shop.
Also das ist aber die machen es so genial, die haben wirklich jedes Teil, was sie in ihrem Shop haben, legen die auf eine Kernwaage, machen ein Foto davon und du kannst dann wirklich dir verschiedene Fenster aufmachen und vergleichen, was ist denn jetzt wirklich leichter.
Das ist geil,
und,
ne?
Und das ist wirklich so, wo ich sagen kann, okay, dann kann ich hier das auch mal sehen. Das ist so quasi Beweisfoto. Ich glaube nicht, dass die das vorher anders tarieren und dann drauflegen. Und ich glaube, selbst wenn da ein Fehler den unterliefe, würden sie auch sagen, okay, nee, da haben wir uns verwogen. Aber das glaube ich nicht. Die sind einfach so freakig drauf, dass die wirklich jedes Teil auf die Waage legen, ein Foto davon machen und du kannst einfach vergleichen. Sind mir jetzt die 20 Gramm mehr oder weniger, sind's die mir wert oder nicht? Und oftmals ist es ja so, dass wir wissen es ja auch aus Pressemitteilungen, wir haben mit Herstellerangaben zu kämpfen, in Anführungsstrichen, aber dann weißt du schon nicht, welche Zähnezahl ist das, welche Größe bei einem Helm, also wenn ich zum Beispiel eine Helm-Nachricht oder Helm-Pressemeldung bekomme, dann weiß ich nicht, auf welche Größe bezieht sich das denn, das Gewicht. Mhm. Und das kann ja einen totalen Unterschied
machen. Ja, oder wie ist es also gemessen, ne? Auch bei uns mit Rahmengewichten ist da alles drin, Steckachse und Co. oder nicht. Da versucht sich natürlich auch jeder Hersteller irgendwie gut ins Rampenlicht zu rücken, dass er erzählen kann, er hätte den leichtesten Rahmen der Welt gebaut, aber er hat dann irgendwelche wichtigen Teile vielleicht nicht dabei, ne? Die der andere schon mitgemessen hat.
Das Schräge ist, ich habe gerade nachgeguckt, die legen sogar die Helme auf die Waage.
Ja, also nachdem du jetzt geleakt hast, auf welchen Webseiten wir uns in der Mittagspause in der Mountainbike-Redaktion rumtreiben, würde ich diese Steilvorlage nochmal nutzen, weil ich finde, dass man auch Gewichtstuning ein bisschen übertreiben kann.
Das ist, du meinst Sachen anbohren?
Ja, genau. Oder sich vor allen Dingen auch überlegen muss, glaube ich, was nimmt man und was nicht. Es kommt, finde ich, immer ein bisschen drauf an. Man hat ja immer so sein Budget und will nicht so viel Geld für sein Hobby ausgeben oder es vielleicht auch noch in anderen Bereichen investieren. Und gerade bei gewichtsmäßigen Parts, da muss man, finde ich, schon ein bisschen aufpassen. Also der schlaue Keith Bontrager hat dazu ja mal gesagt, ja. Genau, hast du das Zitat noch perfekt? Ich habe es nicht 100%, also durable, light, strong, and cheap, choose two, ne?
Genau.
Also quasi haltbar, günstig und leicht, du kannst dir nur zwei Sachen davon erfüllen. Bedeutet, genau, wenn du halt, genau, ja, sonst ist immer eine Sache nicht erfüllt.
Genau. Also es ist entweder leicht und stabil, dann ist es aber nicht günstig.
Dann ist es teuer,
genau. Genau. Es ist entweder oder leicht und
günstig, aber nicht günstig, haltbar.
Aber nicht haltbar, genau. Es ist entweder stabil und günstig, aber dann nicht mehr leicht.
Ja, genau. Und auf die eine Sache wollte ich mich gerne beziehen. Ja. Und zwar auf leicht und günstig. Mhm. Weil es gibt ja tatsächlich Bauteile, wo man dann Fabelpreise irgendwie im Netz sieht von Herstellern. Oder auch auf spannenden Seiten unterwegs ist, wo ich auch schon meine Erfahrung gemacht habe. Also ich will jetzt keine Marken
Wovon
irgendwie
sprichst
weg.
du?
Ich spreche davon, dass es
Internetseiten, wo du auch schon deine Erfahrung, das klingt irgendwie nicht
ja,
auf
das
jeden
klingt
Fall.
komisch. Es geht da tatsächlich noch um Bike-Teile. Nein,
Okay.
ich sage es jetzt einfach mal. Es gibt ja wie das asiatische Amazon gibt es Alibaba.com. Wo tatsächlich viele asiatische Carbon-Hersteller ihre Teile anbieten. Und da, wenn man da mal so durchscrollt, gibt es spannende Produkte und gibt es auch Open-Mold-Rahmen, sogenannte. Die sehen dann genauso aus wie von namhaften Herstellern. Teilweise sind es Plagiate, teilweise ist es aber auch so, wenn es Open-Mold-Rahmen sind, dass die Hersteller dort selber ihre Rahmen kaufen und dann selber branden von diesen Herstellern. Also das ist dann, ich sag mal, nichts Illegales, die könnte man genauso nehmen. Nur bei diesen asiatischen Herstellern ist halt oft so ein bisschen fragwürdig, ob die, also erstmal wie die produzieren und halt auch, ob die diese ganzen Normtests, die für Rahmen, die offiziell in Deutschland verkauft werden dürfen, die Prüfstände oder ja, solche Dinge halt durchlaufen müssen, ob die diese Prüfstände auch durchlaufen und bestehen würden. Und wenn wir dann ja bei leichteren, also mir ist jetzt ein Beispiel jetzt neulich über den Weg gelaufen. Wir hatten es eben schon davon, Syncross hat so eine sehr futuristische Monocoque-Lenkervorbau Kombination. Und da gab es offensichtlich ein ja, Plagiat, das quasi 40 Gramm weniger wiegt, aber nur die Hälfte kostet. Das sind dann bei mir so Dinge, wo ein bisschen die Alarmglocken angehen. Also ich will niemanden davon abhalten, man kann das gerne ausprobieren, aber gerade bei Carbonteilen, wenn dir der Lenker wegbricht, das ist dann,
Probierst
also
es
ich
halt
hatte
nur
nur einen
einmal aus,
angebrochenen
ja.
Lenker und das war schon schlimm genug, aber ich will mir nicht vorstellen, was passiert, wenn du irgendwie einen Drop springst, dann bricht der Lenker und du hast keinen Halt mehr. Also kann ja auch sein, dass die Teile halten und ich fände es auch mal spannend, sowas auf den Prüfstand zu stellen, aber von solchen Sachen, also im Autobereich gibt es, glaube ich, eine Initiative, die heißt Tune It, but Tune It Safe. Und ich glaube, so kann man es im Mountainbike-Segment auch übertragen, weil es dann doch echt schnell in lebensgefährliche Bereiche gehen kann, wo es dann unschön wird, wenn man stürzt oder einen Crash hat.
Der angebrochene Lenker, war das denn von Alibaba?
Nee, tatsächlich nicht. Da bin ich irgendwie gestürzt und habe das Bauteil nicht überprüft. Und es waren auch in Zeiten, wo ich natürlich noch keinen Drehmomentschlüssel benutzt habe, um Carbonteile anzuziehen. Das ist auch alles gut ausgegangen. Ich habe tatsächlich mir selber auch mal einen Rahmen bei Alibaba bestellt, weil es mich einfach interessiert hat. Der funktioniert auch noch. Ich fahre den tatsächlich heute immer noch und fahre den genauso, wie ich andere Mountainbike-Rahmen auch fahren würde. Also das heißt ja nicht per se, dass die dort unten nicht verstehen, wie sie ihr Handwerk machen. Also die meisten Rahmen werden nun einfach auch da unten in China oder in Taiwan gefertigt. Die haben in vielen Bereichen sicherlich tollen Carbon-Know-how. Nur man hat halt immer so ein bisschen Fragezeichen und vielleicht auch ein ungutes Gefühl ab und zu mal, ob das jetzt wirklich da alles passt. Und ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie viel Risiko das da einem wert ist, gerade um ein paar Gramm zu sparen, ob es mir dann das wert ist. Heißt aber auch bei namhaften Herstellern nicht, dass das immer passt, ne? Also es kann einem auch ein 500 € von irgendeinem
Klar,
Edelhersteller-Lenker
ja.
brechen. Also die Sicherheit hast du bei Carbon halt nie.
Ja, ihr merkt schon selbst, wir sind heute ein bisschen plauderiger unterwegs. Ich finde das aber auch gar nicht schlimm. Wir haben ja schon so ein bisschen ein paar Teile abgegrast, die man tunen kann oder vielleicht auch nicht tunen kann. Wir hatten eben kurz das Thema Kurbel angerissen. Also meiner Erfahrung nach ist eine Kurbel zwar ein total schönes Tuning-Objekt, gerade wenn man auf eine Carbonkurbel geht, aber auch ein sehr undankbares, weil also auch eine gute Carbonkurbel, eine leichte, die wiegt immer noch irgendwie um die 300 irgendwas, 400 Gramm so. Und eine Shimano XT-Kurbel wiegt knapp über 500 Gramm. Also da sind die 100, 150 Gramm, die sind oft sehr hoch und sehr teuer erkauft,
Genau,
ne?
das meinte ich halt, dass es Bereiche gibt, wo du mit wenig Invest, sage ich mal, viel rausholen kannst, aber es dann auch Sachen gibt, wo du echt viel Geld in der Hand nehmen musst, um da ein paar Gramm rauszuquetschen. Andererseits macht sich das halt, also es ist wie bei allen Sachen, es läppert sich halt. Wenn du hier mal 50 Gramm sparst und da mal 90, dann summiert sich das halt auf ein Komplettrad schnell und du bist dann doch mal in Bereichen, wo du 800, 900, vielleicht sogar ein Kilo abnimmst. Ja.
Da müsste man eigentlich mal dann berechnen und herausfinden, ist es in dem Punkt, wenn du sagst, okay, ich tune meine Kurbelaufgewicht, meine Laufräder, meine Kassette, ich tune irgendwie vielleicht, ich gucke mir sogar die Gabel so aus, dass es passt. Da dürfte es dann irgendwann auch tatsächlich die Faustregel nicht mehr stimmen. Ein Rad von der Stange ist günstiger als ein selbst aufgebautes, weil ich glaube, wenn du jedes Teil neu kaufst, da kannst du von deinem als Komplettrad gekauften Bike auch mit sehr gut verlaufenden eBay-Auktionen nicht mehr die Kohle rausholen, die du hinterher in deine teuren Gewichtstuning-Teile steckst.
Ne? Nee, das ist klar, das stimmt. Aber andererseits muss man es auch mal andersrum aufzählen. Also wenn man direkt sagt, ich habe von Anfang an vor mir nur einen Rahmen zu kaufen und den individuell aufzubauen, dann wird es ja auch schon schwierig. Es gibt nicht mehr, also nicht mehr jeder Hersteller bietet Rahmenkits an. Und wenn, sind wir halt auch immer gleich in den absoluten High-End-Güteklassen, wo dann auch der Top-Dämpfer verbaut ist und du nur, also bei Specialized zum Beispiel, ein S-Works meistens nur bekommst, wo du den günstigeren Einsteigerrahmen oder vielleicht sogar auch nur einen Aluminiumrahmen, was ja vollkommen reicht, teilweise auch gar nicht einzeln bekommst. Sprich, du bist gezwungen, ein Komplettrad zu kaufen und da dann bei 3 bis 4 Teilen zu sagen, okay, von denen verabschiede ich mich jetzt, weil die taugen mir gar nicht. Und bei anderen Dingen gehe ich da vielleicht einen Kompromiss ein.
Ja, also das ist absolut berechtigt, der Einwand, ja. Also genau so ein Projekt machen wir jetzt auch gerade in der Redaktion mit, ich weiß gar nicht, machst du auch mit?
Ja, ich bin auch dabei.
Du bist auch dabei. Lukas Hoffmann.
Jetzt spoilerst du schon ein bisschen.
Moritz Schwertner und ich, Christian Ziemek, bauen Räder aus der Rahmenbasis auf. Das ist aktuell mit den Lieferschwierigkeiten auch gar nicht so einfach. Also auch für uns Mountainbike-Redakteure, wir stehen vor demselben Problem wie ihr da draußen. Einzelteile und Ersatzteile zu bekommen, ist in manchen Bereichen nach wie vor sehr schwierig. Aber bei mir ist es zum Beispiel ein S-Works Enduro, was als Rahmenbasis dient. Und da werdet ihr dann auch in nicht allzu ferner Zukunft die ersten Komponentenlisten und Shots und Fotos und Berichte dazu lesen können, wie sich die einzelnen Komponenten an diesem Rahmen machen. Das wird dann so ein bisschen durchgetauscht. Und da kommt zum Beispiel dann auch ein leichter Laufradsatz zum Einsatz oder ein sehr spannender. Das werdet ihr dann alles sehen. Genau, ja. Tuning, was ist eigentlich Tuning? Wenn ich ein SLX-Schaltwerk habe und mir ein XT kaufe, ist das Tuning? Was würdest du sagen?
Ja, ich würde schon sagen. Wobei, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, also auch wenn man es nicht unbedingt clustern muss. Aber ich glaube, es gibt funktionelles Tuning und es gibt, ich sage dazu immer, ist einfach so, dass man so ein bisschen Prestige-Tuning macht. Also Hand aufs Herz, ob man mit einem Shimano XD-Schaltwerk durch die Gegend fährt oder mit einem XDR, macht funktionell null Unterschied. Und auch ob es ein SLX ist oder ein XDR, macht funktionell genauso keinen Unterschied. Aber vor der Eisdiele oder vor seinen Kumpels oder auch fürs eigene Gefühl ist eine XDR halt immer so dieses Will-Haben-Gefühl und geil und alles, was geht und High-End und, ne, klar, also das ist funktionell, bringt dir das nichts. Klar, bringt dir das vor allen Dingen gewichtsmäßig dann was, aber anders ans Ziel kommst du damit auch nicht.
Manche Leute nennen es Funktionstuning, manche nennen es Bike-Porn.
Ja, genau. Und das meinte ich ja auch, das, was ich am Einstieg gesagt habe, das macht ja extrem viel Spaß, dieses Tuning und gucken, was man noch verändern kann und wo holt man ein paar Gramm raus und was sieht besser aus. Dann ist es ja meistens auch nur einfach so, dass die Top-Gruppen oder generell die ganz teuren Parts natürlich auch immer was fürs Auge sind. Du hast es gerade schon gesagt, Bike-Porn. Es macht natürlich alles, also ein Carbon-Laufradsatz mit einer speziellen Höhe und geilen Reifen drauf, macht natürlich optisch was ganz anderes her als der Einsteiger-Alu-Laufradsatz mit normalen Reifen. Also
Jetzt denkt sich der Zuhörer natürlich, naja, die haben gut reden. Eben,
genau, die haben halt auch gut reden.
Teilweise. Die bekommen halt die ganzen Teile irgendwie zum Testen gestellt. Aber ich muss aus meiner Erfahrung von früher sozusagen auch noch berichten, dass es trotzdem total viel Spaß macht, wenn man sich das Schaltwerk oder das Teil zusammenspart und dann ans Rad. Es ist noch viel toller als bei uns sozusagen, weil wir schrauben das Ding nach 3 Monaten wieder ab oder nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr und bauen das nächste an und schicken das zum Hersteller zurück oder bauen es an ein anderes Rad. Das ist in dem Fall eigentlich, finde ich, dann noch toller, wenn man das sozusagen zusammenspart und dann weiß, okay, jetzt, also dann. Das war ja eigentlich immer so, dass ich muss noch mal ein bisschen von früher erzählen. Das war eigentlich immer die größte Krux, also es hinzukriegen, dass man irgendwie, ich habe damals als Student auch einen teuren Steuersatz gespart, dass man den dann irgendwann hatte, aber den dann zu montieren, das will man dann natürlich auch richtig machen und selbst machen. Mhm. Das ist eigentlich die größte Krux, weil man sich dann überlegt, soll ich mir jetzt einen Steuersatz Einpresswerkzeug kaufen für einmal Steuersatz einpressen,
kaputt. Ja.
Der dann 10 Jahre hält. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Ich will es aber auch nicht abgeben und einem Bikeshop geben, der das dann da reinschmiert irgendwie so und dann ist meine schöne Eloxalkante, die leuchtet dann nicht mehr so hübsch. Das war wirklich so ein echt schwieriges Thema und so haben sich damals so kleine Grüppchen gefunden von Mountainbikern, die irgendwie auch Spaß am Selbermachen hatten und da hatte dann einer hatte halt ein Steuersatzeinpresswerkzeug, der andere hatte das Tool für das Inlager und so weiter. Und so hat man das dann unter Anleitung auch selbst gemacht, hat sich irgendwie in den Keller gesetzt oder gestellt und hat dann da stundenlang an den Rädern rumgefummelt. Das war einfach großartig.
Ja, das ist doch, ich finde dieses Erlebnis sogar fast viel, viel schöner als das Tuning an sich. Also irgendwie mit seinen Jungs in der Werkstatt zu stehen, sich noch ein Feierabendbier aufzumachen und dann zu gucken, wie man zu dritt irgendwo bei einem Kumpel was dann montiert und jeder hat dann noch einen dummen Spruch dazu. Das ist ja fast viel witziger als der Tuning-Prozess an sich, also finde ich.
Ich sage noch ein bisschen was zum Thema Ergonomie. Also Tuning und Ergonomie sind eigentlich, also da hört Tuning für mich auf.
Das ist schon Funktionstuning dann.
Genau, das ist Funktionstuning, aber es ist halt auch, also Tuning muss ja auch so ein bisschen Unsinn sein und Ergonomie ist für mich immer Sinn.
Findest du?
Ergonomie?
Nee, oder Tuning muss Unsinn sein. Naja, also wenn ich eine bessere Bremse dran habe, mit der ich perfektere Bremspunkte setzen kann, richtig. Ist das ja kein Unsinn.
Nee, du hast
wenn
recht.
Ich da mal einen, also du klar, hast es halt, man neigt schnell zum Unsinn, dass man sagt, oh, jetzt nehme ich doch die XDR-Kette, obwohl die XD genauso funktioniert. Aber überwiegend kann das natürlich auch sinnvoll sein. Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich würde, wir hadern schon wieder mit der Definition des Wortes Tuning. Weil für mich ist irgendwie so, Tuning ist so das, was man so extra macht.
Aber Tuning das ist für mich umbauen.
Oh, okay,
gut. Also im Idealfall verbesserndes Umbauen. Aber generell ist Tuning auf die persönlichen Bedürfnisse anpassen und optimieren.
Ja, die persönlichen Bedürfnisse können ja sehr irrational sein. Also ein grüner Steuersatz in einem gelben Rad.
Ja, das ist halt einfach
unter eine gelb-rote Style-Karte. Unter funktionalen Gesichtspunkten dürftest du jetzt nicht hingehen und das, was du tust, als Tuning bezeichnen.
Nee, das stimmt, aber es ist für dich persönlich optimiert, weil du das so schön findest. Wahrscheinlich auch nur du.
Nein. Oder auch nicht, genau. Ja. So, wir geraten ins Rutschen hier.
Ja, genau. Ergonomie.
Ergonomie.
Da wolltest du noch was zu sagen.
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass unter ergonomischen Gesichtspunkten aus meiner Sicht alles erlaubt ist. Also da sind wirklich an einem Cross-Country-Rad auch dicke Plattformgriffe erlaubt. Da ist ein dicker, gemütlicher Sattel mit Polsterung erlaubt. Von mir aus auch Lederkernsattel mit Federn hinten dran. Wenn derjenige damit besser und schmerzfreier fährt, sei es drum, dann soll er es tun oder sie. Und auch beim Thema Schuhe, Pedale, Füße, da kann man auch wirklich, da ist für mich dann auch, die Tuning-Polizei hat da die Kelle runter unten zu lassen. Da gibt's kein richtig oder falsch. Da ist einfach für mich gilt da immer die Regel, wenn es gut ist, dann ist es auch richtig. Mhm. Und man sieht es ja auch, wie du im World Cup, ne, mhm. sieht man ja auch die ersten Sättel. Also ich gucke ja. da immer so drauf, ich weiß nicht, ob du auch drauf guckst, aber ich habe da ja als Zubehörredakteur immer so ein bisschen den Blick drauf, da sieht man echt Sättel, wo man denkt, das hätte ich nicht erwartet.
Ja, oder auch Einstellung. Also Einstellung, perfektes ja. Beispiel, wahrscheinlich werden es viele Cross-Country-Fahrer kennen, wie Jaroslav Kolhavi immer auf seinem Fahrrad hing mit komplett negativer Sattelnase und auch noch irre negativen Vorbau, ich glaube fast minus 30 Grad oder so.
Also, ich glaube, der Sattel war bei dem auch vorne weit unten.
Ja, meine ne? ich ja, Sattelnase runter. Ja, also da kriegst du ja schon irgendwie Rückenschmerzen als Normalo, nur vom Zugucken. Aber ja, ich unterstütze dich da, sobald man besser auf dem Fahrrad sitzt oder sich einfach wohlfühlt, hat da niemand mehr was zu sagen. Und ich finde tatsächlich auch, wir leben irgendwie so in einer Welt, wo jeder irgendwie einem seine Meinung aufquatschen will und man irgendwie gar nichts mehr so entscheiden darf, wie man will. Ganz ehrlich, also wenn ich meine, mit meinem Fahrrad so rumfahren zu wollen, auch wenn ich eben gerade ein bisschen dich ärgern wollte, wenn das für dich schön ist, mit einem grünen Steuersatz in einem gelben Rad rumzufahren, dann freut mich das sehr für dich. Weil wenn du da jeden Tag drauf guckst und sagst, boah, finde ich klasse, dann ist die Welt doch in Ordnung. Also wir wollen ja alle glücklich sein. Mhm. Und deswegen finde ich auch bei so Style-Themen, klar kann man das dann mal kontrovers diskutieren. Oder auch tunen und sagen, hey, das hätte ich jetzt nicht gemacht an deiner Stelle, aber wenn du damit happy bist und das für dich so funktioniert und du da einen Trail mit besser runterkommst oder einen Berg besser hochkommst, was auch immer, dann ist die Welt doch in Ordnung.
Und tatsächlich habe ich das mal bei einem Kollegen erlebt und der hat einfach gesagt, der war im Angebot.
Auch schön. Ja. Es gibt ja auch immer verschiedene Gründe, ne?
Ja, ja.
Also wenn es ein vernünftiger Preis ist und man sagt, so, das muss jetzt erstmal tun oder was auch immer, finde ich vollkommen in Ordnung. Also.
Was man aber ja sozusagen zusammenfassend noch sagen kann, ist, dass, und das hatten wir ja auch schon eingangs eigentlich so ein bisschen, als um die Kurve nochmal zu kriegen, die Räder sind heute schon, die sind sehr stark aufeinander abgestimmt und das zieht sich eigentlich doch durch viele Preiskategorien. Auch ein günstiges Rad ist heutzutage durch die Bank mit funktionalen Komponenten ausgestattet. Das war bei weitem nicht immer so.
Nee, das glaube ich, ja. Oder das habe ich auch noch mitbekommen, dass man da auch echt irgendwie Schrott angedreht hat. Aber ich meine heute, also immer in Relation gesetzt, 1.000 Euro sind auch viel Geld. Aber ja. dass man für 1.000 Euro ein vernünftiges Fahrrad bekommt, wo man seriös mit in den Wald gehen kann.
Ja. In den Wald fahren kann.
Ja, nee, also das ist ja nein, auch
immer so ein Wald gehen Punkt. Klang so, als ob man es schiebt.
Achso, nee, um Gottes Willen, schon fahren. Aber auch da sind es ja viele Dinge, da muss man sich auch oft bei Tuning, finde ich, die Frage stellen, braucht man das? Oder ist man da überhaupt bereit für? Also in meinem Umfeld wollen alle immer ein Fox Factory Fahrwerk haben mit allem, was geht. Und dann fragst du die irgendwie mal ein Jahr später, und wie oft hast du jetzt deine High-Speed- und Low-Speed-Compression umgestellt und hast dies und das und jenes? Ja, kann ich das an meiner einstellen? Oder irgendwie sagst du so, ja gut, du hast jetzt 1.200 Euro für ein Rad für eine Gabel ausgegeben, aber alle Feature nutzt du gar nicht. Also da hättest du vielleicht auch eine normale Rhythm für, keine Ahnung, 500 Euro getan.
Für weniger als die Hälfte. Ich finde, man muss sich da auch als Käufer, Konsument, Endverbraucher, ganz böse Worte, auch nicht immer diesen, also wir bekommen oft Leserbriefe, wo es immer heißt, ihr testet immer nur die teuren Sachen. Es gibt Gründe dafür, wir kriegen aktuell halt oft auch nur die teuren Räder, weil günstigere Kategorien ausverkauft sind. Aber man muss sich da auch so ein bisschen frei machen davon, das, was bei uns getestet wird, immer als so eine Form von Gebot zu sehen, nach dem Motto, genau. Wenn die jetzt die Gabel mit Kashima-Coating testen, dann ist sozusagen alles, was kein Kashima-Coating hat, sofort dass wir sozusagen meinen, das wäre dann nichts wert. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Ich selbst würde auch in Frage stellen, ob ein Kashima-Coating nach der 12. Schlammfahrt sich noch wirklich spürbar als also Vorteil herausstellt oder ob das dann auch diese, weiß ich nicht, wie viel Prozent, was sagt der Hersteller?
Ja, das ist ja auch der Witz, das haben wir ja auch nie rausgemessen, ob das besser anspricht. Also genau. Ja, vor der Eisdiele sieht es halt besser aus und das ist halt Gold. Deswegen ist es teurer. Genau. Ja, ja, nee, also ich glaube, dass ja, dass wir auch, das versuchen wir zwar oft, das gelingt uns vielleicht aber auch nicht immer, auch herausstellen, dass viele Teile oder ja von diesen Top-Modellen ja auch runtergebrochen werden auf bezahlbare Bereiche. Und ob man dann immer die absolute Top-Kartusche haben muss, oft ist es ja auch so, dass die Technik der ehemaligen Top-Modelle dann mit dem nächsten Modelljahr oder mit der neuen Gabel dann in die günstigeren neuen Gabeln wandern. Das ist gerade bei Kartuschen und so nicht selten. Und oft reicht das ja, wie gesagt, auch aus. Also wie oft stellt man seine Gabel ein, wenn man echt ein absoluter Fahrwerksfreak ist und das oft macht und sich da gerne einfuchsen will, dann ist sowas zum Beispiel natürlich klasse als Tuning-Objekt. Aber wenn ich irgendwie einfach nur fahren will und die Gabel halt federt und einmal gut eingestellt ist, dann reichen natürlich auch deutlich günstigere Tuning-Produkte. Ja, also.
Das ist ein super, super Beispiel, weil man ja auch weiß von Herstellern, wir nehmen jetzt einfach mal Shimano, ihre Innovation, das Neueste, der heiße Scheiß, das machen die immer erstmal in der XTR-Gruppe oder bei einem Rennradbereich in der Dura-Ace-Gruppe. Und ich finde, es ist total schlau zu sagen, ich kaufe einfach immer XT, die 100 Gramm weniger oder mehr, die sind mir egal, aber dann weiß man zumindest, und das ist jetzt, das ist ja auch so ein bisschen Common Sense, dass in der XTR-Gruppe auch viel ausprobiert wird, was sich dann nach unten weiter fortsetzt oder vielleicht in seltenen Fällen, und Shimano hat da sehr, sehr wenige Ausfälle gehabt in der Geschichte, dann aber auch nicht. Aber wenn man weiß, ich kaufe, oder wenn man sich sagt, ich kaufe einfach die XT, dann weiß man zumindest, ich habe nicht sofort die neueste Technologie, aber in dem Moment, wo das sozusagen massentauglich ist und auch komplett, naja, sagen wir mal so, hieb- und stichfest, dann kommt das auch in der XT an.
Ne? Ja, wobei jetzt ja die letzten kamen, nicht parallel aus, da kam SLX und XT parallel, ne? Und XT kam immer als Topmodell, ja, genau. Nee, und das ist, finde ich, auch ein tolles Beispiel. Also da muss man sich halt einfach die Frage stellen, wie viel ist man da bereit auszugeben, und oft ist, wie gesagt, der Unterschied marginal. Wenn man das hintereinander testet oder mal ausprobiert, dann findet man vielleicht Unterschiede, aber man ist da keinenfalls schlechter auf dem Trail unterwegs. Ja, und dann kann man es in manchen Sachen, glaube ich, auch gut sein lassen.
Also. Ein hervorragendes Schlusswort, oder?
Ja, nee, hat Spaß gemacht. Ich habe mich echt in vielen Sachen wieder erwischt. Früher war ich auch immer so unterwegs, es muss alles immer das Beste sein. Und dann war es immer am Ende des Monats, also war noch viel Restmonat da, aber nicht mehr so viel Taschengeld übrig. Und ja, man wird dann, glaube ich, über die Jahre, hat man entweder seine Erfahrung oder wird auch ruhiger. Und ja, dann halt zu wissen, hey, das solide Mittelfeld oder vielleicht sogar die günstigeren Gruppen oder Teile oder was auch immer tun es manchmal auch. Ich finde das, ja, das würde ich so als Schlussplädoyer hier mal in unsere Tuning-Folge packen wollen.
Ganz kurz noch, was war dein letztes Tuning an deinem Rad?
Ich habe mir tatsächlich, das war ein Rennrad, tatsächlich für Mountainbike müsste ich gerade überlegen. Ich habe mir eine Access-Gruppe ans Rad gebaut. Von mechanisch umgestellt auf elektronisches Schalten, und das ist eigentlich auch wieder ein super Beispiel. Das kann man machen, aber es braucht kein Mensch. Also das ist richtig cool und ich bin ein großer Elektronik-Fan, und gerade so die Access-Sachen haben schon den Weg an einige meiner privaten Räder gefunden. Aber ja, also das mechanische Schaltwerk hat genauso gut davor funktioniert. Das war mein letztes Tuning.
Mein letztes Tuning war, und das gibt so ein bisschen Einblick darum, wie nerdig wir auch zum Teil unterwegs sind, ist aber mein Privatrad. Ich habe in einem XT-Schaltwerk industriegelagerte Force Flow Pulleys, also diese kleinen Zahnrädchen, eingebaut. Die haben zwar einen Zahn weniger, sind dadurch aber auch leichter, laufen super und funktionieren auch mit der 12-fach ohne Probleme. Obwohl sie, ich glaube, was hat die 12-fach? Die haben 12, ne?
14 und 12 bei SRAM.
Bei Shimano haben die, glaube ich, 12 und 12.
Da bin ich jetzt nicht Fanboy.
Auf jeden Fall sind die kleiner, funktioniert trotzdem und ist leichter.
Und egal. Bist du das auch schon beim Matsch gefahren?
ja.
Aha, okay. Und es hält immer noch. Ja, das waren so Tuning-Teile von mir auch früher, die dann beim ersten Matchrennen, wo du dann an der Seite standest und da alles rauspulen musstest, weil sich gar nichts mehr gedreht hat. Seitdem bin ich von solchen Sachen geheilt.
Das wäre tatsächlich auch nochmal ein spannender Test. So Tuning, Gewichtstuning-Teile haben ja oft so Löcher und Bohrungen.
Ja, ja.
Dass man die am Anfang der Saison mal auf die Waage legt und dann, wenn die Löcher alle mit Dreck zugesetzt sind, auch nochmal auf die Waage legt.
Wie viel vor allen Dingen auch.
Gramm das ausmacht. Ich glaube, es sind nur 4-5 Gramm maximal, aber
es dreht sich halt nicht mehr. Da bringen der 5 Gramm auch nichts mehr.
Genau. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank dir, Lukas, für deine Tuning-Expertise. CC Cross-Country als Cross-Country-Racer.
Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ich hoffe, euch, lieben Zuhörern, hat es auch viel Spaß gemacht, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert sie hier auf der Alles ist Fahrbar-Seite des Mountainbike-Magazins oder bei Spotify, dieser Instagram und Co. Bitte auch folgen. Kauft das Mountainbike-Magazin natürlich. Es ist das Orange. Ihr kauft es am Kiosk oder ihr könnt es per Abo nach Hause bestellen. Bleibt uns verbunden. Schreibt uns eine, wenn ihr euch gedacht habt, was labern die Typen da, schreibt uns bitte eine Mail an podcast@mountainbike-magazin.de. Ihr könnt euch natürlich auch lobend auslassen oder Vorschläge für Themen an uns schicken. Wir haben tatsächlich einige Vorschläge von euch schon produktiv aufgenommen und daraus Podcasts gemacht. Also bitte nicht zögern, einfach eine Mail schreiben. Und nicht vergessen, die Sonne scheint draußen. Nehmt eure Räder, fahrt raus, alles ist fahrbar, auch mit einem komplett durchgetunten Rad, aber auch mit einem Rad von der Stange. In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, alles ist fahrbar.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.